Es gibt Dinge, die sind ein Widerspruch in sich. Ein schwarzer Schimmel ist so ein Begriff oder heißes Eis, trockener Regen oder ein gekreuzigter Gott. Ein gekreuzigter Gott, ist mir da nicht ein Fehler unterlaufen? Wieso sollte ein gekreuzigter Gott ein Widerspruch in sich sein? Für unsere Ohren, die an die Botschaft von Karfreitag gewöhnt sind, ist das kein Widerspruch. Uns ist die Botschaft vertraut, dass Jesus als der Sohn Gottes am Kreuz starb. Für die Menschen, die damals zur Zeit von Jesus lebten oder wenig später, als Paulus seine Briefe schrieb oder seine Predigten hielt, für die Menschen damals war das aber ein Widerspruch in sich. Paulus hat das erlebt, als er verkündigte, Jesus sei der Sohn Gottes. Und er sei als dieser Sohn Gottes am Kreuz gestorben, ereiferten sich die frommen Juden und riefen Skandal. Unmöglich, das geht zu weit. Und als er mit derselben Botschaft wenig später die gebildeten Griechen konfrontierte, spotteten sie lächerlich. Unsinnig, einfach albern. Denn das musste ja ein komischer Gott sein, der sich von Menschen so fertig machen ließ, wie Jesus am Kreuz es geschehen ließ. Etwas von diesem Unverständnis und dem weisen Spott darüber ist auf einer Karikatur zu sehen, die man im alten Rom an einer Wand gefunden hat. Eine Strichzeichnung. Auf ihr sieht man einen Mann. Er heißt Alexamenos. Er war wohl ein Sklave. Und er steht vor einem Gekreuzigten. Und dieser Gekreuzigte, er hat einen Eselskopf. Und darunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Und diese Karikatur, sie verspottet Christen, weil sie einen Esel anbeten und macht damit natürlich auch Jesus verächtlich, denn ein Gott, der sich kreuzigen ließ, konnte ja nur ein Esel sein. So einen Gott konnte man jedenfalls als gebildeter Grieche oder Römer nicht ernst nehmen, geschweige denn ihn anbeten. Ich glaube, wir empfinden die Ungeheuerlichkeit des Kreuzes gar nicht mehr. Wir haben uns daran gewöhnt. Man trägt es als Schmuckstück um den Hals oder man hat es in Kirchen und Gemeindehäusern vorn an der Stirnwand. Stellt euch einfach vor, statt eines Kreuzes habt ihr um den Hals oder hängt im Gemeindehaus ein elektrischer Stuhl oder eine Giftspritze oder einen Galgen. Dann kommen wir der Sache sehr viel näher, denn das Kreuz war damals ein grausames Folter- und Hinrichtungswerkzeug. Und dass Gottes Sohn an ihm endete, war damals jedenfalls unglaublich. Denn wer gekreuzigt wurde, der gehörte zum Abschaum. Die Kreuzigung war so grausam, dass sie für römische Bürger verboten war. Es sei denn, so ein römischer Bürger wurde als Terrorist überführt. Ansonsten war es eine Strafe für Barbaren. Und wer am Kreuz hing, der war gescheitert. Und wer wie Jesus mit dem Anspruch auftrat, Gottes Sohn zu sein, der war am Kreuz hängend widerlegt. Auch das wird ein Grund für die Kreuzigung von Jesus gewesen sein. Man wollte diesen Jesus widerlegen. Wenn jemand sagen würde, ich bin unverwundbar, dann kämen natürlich viele, um genau das zu testen. Und wer behauptet, der Messias zu sein, der musste das auch beweisen können. Und genau diesen allerletzten Beweis war der sterbende Jesus schuldig geblieben. Seine Gegner, sie stehen unterm Kreuz und sie sagen ja, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Und wenig später sagen sie, der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Ich bin davon überzeugt, sie hätten dann wirklich ihre Meinung geändert, wenn dieser Jesus vom Kreuz herabgestiegen wäre. Ich glaube, seine Gegner wären bereit gewesen, dann an ihn zu glauben. Aber so ist es ja nicht weitergegangen, ihr wisst es. Jesus blieb am Kreuz hängen, Jesus starb am Kreuz. Und wer so endete am Kreuz hängen, der konnte nicht Gott sein. Wer am Kreuz starb, war damit automatisch widerlegt, ein von Gott gestrafter und geschlagener. Ein am Kreuz hängender Gott war wie ein schwarzer Schimmel, einfach unmöglich. Und doch war genau dies der Weg Gottes zur Rettung der Welt. Gott musste in Jesus Mensch werden, um die Welt erretten zu können. Und so verließ Jesus den Himmel und er wurde Mensch. Ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Die Evangelien schildern es sehr anschaulich. Er hatte Hunger, Er hatte Durst. Er wurde müde und musste dann schlafen. Er hatte auch Angst und er wurde versucht. Und nur als Mensch und Gott zugleich konnte Jesus uns erlösen. Paulus schreibt dazu im Galaterbrief, dass Jesus, als er geboren wurde, dem Gesetz unterstellt werden musste. Und er musste das, um die freizukaufen, die unter dem Gesetz stehen und durch dieses Gesetz zum Tod verurteilt werden. Gott selbst musste hinein in diese Welt und nicht nur irgendwie in diese Welt, sondern er musste, Paulus schreibt es an anderer Stelle, Fleisch werden. Er musste zu einem Menschen werden, nur so konnte er die, die als Menschen verloren sind, retten. Und so stirbt dort am Kreuz der Sohn Gottes, denn um das zu tun, hatte Gott seinen Sohn in diese Welt hineingesandt. Für die Juden unter dem Kreuz hing dort aber ein gescheiterter Größenwahnsinniger. Und für die gebildeten Griechen und Römer, denen Paulus es später verkündigte, hing dort nur eine Witzfigur. Schrien die einen skandalös, spotteten die anderen einfach lachhaft. Was wirklich geschah, sieht man dagegen nur mit den Augen des Glaubens. Gott selbst opfert am Kreuz seinen Sohn. Was das für uns bedeutet, kann eine Geschichte verdeutlichen, die Adrian Pless erzählt. Eines Tages tat er das, was im Moment viele machen, die durch die Ausgangsbeschränkungen ans Haus gebunden sind. Er mistete mal so richtig aus. Es hatte sich im Haushalt Pless so viel angesammelt, dass er einen Abfallcontainer brauchte, der sich dann nach und nach auch füllte. Mit Kaputtem, was schon lange nicht mehr funktionierte. Mit Altem, was längst durch Neues ersetzt worden war und was keiner mehr brauchte. Mit Überflüssigem, was seit langem ungenutzt herumlag. Und auch mit Dingen, die Adrian Pless an Scheitern erinnerten. So zum Beispiel angefangene Bastelarbeiten, die er nicht zu Ende gebracht hatte. Oder Heimwerkerbemühungen, die dann doch nicht zum Ziel geführt hatten. All das wandert nach und nach in diesen Abfallcontainer. Und so füllt sich dieser Container mit Gegenständen, aber auch mit Erinnerungen an Versagen und an Defizite, mit materiellem und mit seelischem Müll. Und Adrian Pless schildert, wie er so seinen Container füllt, geht ihm auf, dass Jesus im Grunde auch so etwas wie ein Abfallcontainer ist für das, was in seinem Leben misslang. Ein Ort, an dem er Sünde und Schuld entsorgen kann. Ein Platz, wo er alles los wird, was sein Leben verunreinigt hat. Zugegeben, ein gewagter Vergleich. Jesus als Abfallcontainer, als Mülltonne für den Schrott und Müll unseres Lebens. Kann man so von Jesus reden? Darf man so von Jesus reden? Ich meine ja, denn genau so ist es ja. Jesus ist dafür gekommen, um den Schmutz unseres Lebens zu entsorgen. Und so wie eine Mülltonne nicht sauber bleiben kann, wenn man Müll in sie hineinfüllt, so konnte Jesus nicht sauber bleiben, als sich sein Leben dort am Kreuz hängend mit unserer Schuld und unserer Sünde gefüllt hat. Karfreitag erinnert uns daran, was ihn das gekostet hat. Da stirbt nicht einer den Heldentod, sondern ein elender, durch Folter geschwächter Mensch hängt hilflos an einem rohen Kreuz. Hätte es damals schon Fotoapparate gegeben und man hätte diese Szene fotografiert, ich denke, wir hätten kein Bild des gekreuzigten Jesus in unseren Gemeindehäusern hängen. Viele Jahrhunderte vorher sagt Jesaja es schon voraus. In Jesaja 53, Vers 2 und 3 sagt er von Jesus, er wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden, so wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Jesus starb als Abschaum der Menschheit. Vielleicht sogar wörtlich auf einer Müllkippe. Denn es gibt die Vermutung, dass Golgatha genau das gewesen sein könnte, damals die Müllkippe Jerusalems. Auf jeden Fall war das kein schöner Anblick, wahrhaftig nicht. Mir hilft der Vergleich mit dem Abfallcontainer voller Erinnerungen, wie Adrian Pless seine Geschichte überschrieb, zu verstehen, was da für mich geschehen ist. Die meisten Menschen wollen, obwohl das ein ehrenvoller und wichtiger Beruf ist, keine Müllmänner sein, aber sogar eine Mülltonne. Jesus aber hat das auf sich genommen. In ihn als Abfallcontainer können wir nun alles werfen, was sich an Müll in unserem Leben angesammelt hat. Und das ist, dreht euch, denke ich, nicht zu nah, bei jedem von uns doch einiges. Vielleicht in diesen angespannten Corona-Zeiten verstärkt der lieblose Umgang mit euren Lieben zu Hause, einfach weil es so eng ist und man nicht ausweichen kann. Oder vielleicht spürt er in dieser Krisenzeit das mangelnde Vertrauen zu Gott, ob er sich wirklich um uns kümmert, ob Gott auch einen Virus im Griff hat. Oder Egoismus, der sich dann letztlich doch nur um uns selbst drehen lässt. Ich las gestern ein Interview mit Eckart von Hirschhausen und er beschrieb es folgendermaßen und ich habe mich durchaus wiedererkannt. Er sagte, wenn 10 Leute am Tisch sitzen und theoretisch darüber diskutieren, ist es richtig, Schutzmasken nur für medizinisches Personal zu reservieren, werden 8 mit dem Kopf nicken. Und wenn dann die Frage ist, sich selbst mit Schutzmasken zu versorgen und man weiß, es sind zu wenige da, werden auch 8 von 10 nur noch an sich denken. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Vielleicht erwischt ihr euch auch bei solchen Gedanken. All das und noch viel mehr hat Jesus mit ans Kreuz genommen und er hat sich dort schmutzig gemacht. An meiner Sünde, an unserer Sünde. Denn wie gesagt, eine Mülltonne kann nicht sauber bleiben, wenn sie Müll aufnimmt. Unsere Sünden haben ihn, den durch und durch Reinen, unrein gemacht. Wegen unserer Sünden hing er unansehnlich am Kreuz. Warum macht Gott sowas? Und warum lässt Jesus etwas mit sich machen? Die Antwort steht in Johannes 3, einem bekanntesten Verse der Bibel, den die meisten von euch sicher auswendig können. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wenn man ihn auswendig kennt, ist die Gefahr, dass man drüber hinweghört. Deswegen nochmal 2 andere Übersetzungen, damit es sich nochmal neu anhört. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig erzeugten Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und eine andere Übersetzung noch. So groß war die Liebe Gottes zur Welt, dass er den Sohn, den einzig einen, gegeben hat, damit jeder, der ihm sein Herz schenkt, nicht verderbe, sondern ewiges Leben findet. Und zu dieser Liebe schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und so ist der Karfreitag beides ein Tag der Trauer über das, was wir durch unsere Sünde Jesus aufgeladen haben. Und zugleich ein Tag der Freude darüber, dass Jesus diesen Weg für uns gegangen ist. Oder mit den Worten meiner alten Kinderbibel von Anne de Vries, die Älteren sind vielleicht auch mit dieser Bibel aufgewachsen, da beginnt die Geschichte von Karfreitag so. Dies wird eine sehr traurige Geschichte und dennoch eine schöne Geschichte. Sie handelt davon, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, wie viel Schmerzen er erlitten hat, wie elend er gewesen ist. Wenn du sie hörst, wirst auch du traurig sein. Aber dann weißt du auch, wie lieb uns Jesus gehabt hat. Denn er hat das alles für uns erlitten. Und weil er das getan hat, dürfen wir Gottes Kinder sein. Darum ist die Geschichte doch schön. Wenn du daran denkst, wirst du wieder froh. Das wünsche ich euch und mir natürlich auch, allen in dieser doch bedrückenden Krisenzeit, dass wir froh werden über die Liebe Gottes, die Jesus dazu brachte, für uns am Kreuz zu sterben. Und mit dem Blick schon auf übermorgen, auf Ostern, dass wir Hoffnung schöpfen, weil Jesus am dritten Tag auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Auch für uns. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir werden es nie wirklich verstehen, was es für dich bedeutet hat, dir deinen Sohn vom Herzen loszureißen und er auf diese Erde zu schicken. An einen Ort, von dem du wusstest, man wird ihn nicht mit offenen Armen empfangen, sondern er wird missachtet, verachtet, missverstanden. Er wird später verhaftet und gefoltert und ans Kreuz genagelt. Und dort stirbt er einen einsamen Tod, sogar von dir verlassen, weil er dort hängt, beladen mit unserer Schuld und mit unserer Sünde. Danke aber dafür, dass wir an diesem Tag nicht nur traurig sein sollten über unsere Sünde, unsere Schuld, sondern auch froh, dass wir diese Schuld jetzt loswerden können. Dass dieser Jesus da am Kreuz auch hängt für uns, beladen mit meiner Schuld, Und so nimmt er diese Schuld und sühnt sie und ich bin frei. Danke dafür. Und danke, dass wir das jetzt auch gleich miteinander im Abendmahl erleben, feiern dürfen, dass wir es uns vergegenwärtigen dürfen, dass es geschehen ist auch für uns. Und dafür loben wir dich.